Gott mit uns spricht, dass er es gut mit uns meint. Und ich glaube, dass viele, die hier jetzt eine Weile schon in unsere Kirche kommen, die Gottesdienste miterleben, verschiedene andere Dinge miterleben, mitbekommen, dass Gott gerade dabei ist, Dinge zu tun. Dass er dabei ist, Neues zu tun. Dass er Dinge möglich macht, die wir vielleicht vor einiger Zeit noch nicht für möglich gehalten haben. Am Freitagabend kam meine Tochter nach Hause vom Jugendgottesdienst und sie hat erzählt, dass 125 Jugendliche hier waren. Sie haben den Jugendgottesdienst zusammen mit einer Jugendgruppe aus Düsseldorf gefeiert und wie schön ist es, wenn Gott nicht nur unter der jungen Generation, sondern unter allen Generationen etwas tut. Nur zur Info, ich kann da nicht sehen, der Bildschirm ist schwarz. Ihr seht hinter mir die Möglichkeit, das Predigtskript nochmal runterzuladen. Und wir sind in einer Serie angekommen. Er will nicht. Ich kann leider auch nicht weiterschalten. Jawohl, wir sind in einer Serie angekommen, wo es um das liebe Geld geht. Und das hat Ulrich Langenberg letzte Woche eröffnet mit diesen etwas heiteren und nicht ganz ernst gemeinten Aussagen zum Thema Geld. Aber er ist natürlich da nicht stehen geblieben, sondern es geht um eine Gegenperspektive zu einfach dieser stupiden Geldfixiertheit, einer Gegenperspektive zu den Dingen, die uns die ganze Zeit beschäftigen und wo unser Augenmerk drauf ist. Und er hat abgeschlossen diese Predigt mit einem ganz, ganz großen Angebot Gottes. Ein Angebot, das mehr ist als Geld und Besitz, nämlich es ist das Angebot, was wir hier in Jesaja sehen, wenn der Herr sagt, habt ihr Durst? Habt ihr Durst? Dann kommt her, es gibt Wasser. Auch wenn ihr kein Geld habt, dann könnt ihr kommen. Nehmt euch Brot und esst. Es gibt Wein und Milch. Bedient euch. Es kostet nichts. Es geht um mehr als um Geld. Es geht um mehr als nur Besitz zu haben. Es geht um Leben. Jesus will immer ein ganzheitliches Leben für uns. Und wenn wir uns jetzt die Freiheit nehmen, über Geld zu sprechen, da geht es nicht darum, dein Portemonnaie leer zu machen. Das wird heute hoffentlich richtig klar werden. Ja, es ist immer schwierig, wenn ein Angestellter der Kirche über Geld spricht. Aber das Gute bei mir ist ja, ich habe eine Anstellung, die so knapp über einem Minijob ist. Also von daher, ich werde nicht reich in dieser Kirche, sondern ich trage mein Geld weiter hinein. Und von daher nehme ich mir die Freiheit, einfach darüber zu reden. Ich nehme mir die Freiheit, darüber zu sprechen, was Gott Großes tun will und welche Bedeutung auch das Thema Geld hat. Und deswegen werden wir heute über das Thema Großzügigkeit sprechen und darüber, wie außergewöhnlich großzügig Gott ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal als Eltern, wenn wir so Eltern sind, mit deinen Kindern Pommes essen warst. Und wenn die Kinder klein sind, ja, und dann die Pommes so gegessen werden und du dann eine Pommes mal stiehlst, dann geht das vielleicht noch mit einer. Wenn dann die zweite genommen wird, dann kann es sein, dass dein Kind die Hände darüber hält und sagt, das sind meine Pommes. Das ist ja vielleicht, wenn das Kind klein ist, auch noch ganz süß. Und das Kind denkt möglicherweise, das ist die letzte Portion Pommes, die ich jemals in meinem Leben bekommen werde. Ich muss die für mich behalten. Ich brauche diese Pommes. Aber wer hat denn die Pommes gekauft? Mein Kind hat doch keine Idee von der Kapazität, die ich habe. Ich könnte zum Bankautomaten gehen, 1000 Euro abheben und mein Kind mit Pommes überschütten, dass sie so viel Pommes isst, dass sie daran quasi, ja, sich den Magen verrenkt oder sonst was und über mit Pommes überhäuft ist. Und dann könnte ich noch mehr Pommes kaufen. Es geht ja nicht um die Portion, die da auf dem Tisch liegt, sondern es geht um die Kapazität, die wir haben. Also ich sehe jetzt den Bildschirm ohne Inhalt. Also es ist jetzt an, aber nee, jetzt ist wichtig für die Techniker, sorry, weil wir haben da ein kleines Problem mit dem Bildschirm hier, der tut es nicht immer so, wie er soll. Und das können die nicht wissen. Kinder dürfen lernen zu teilen. Das ist einfach schön, wenn Kinder dann lernen, dass es möglich ist, von dem kleinen Häuflein etwas abzugeben und es wird doch nicht weniger. Ich komme doch nicht zu kurz. Es wird nichts fehlen. Es ist ein großes Geschenk, wenn wir das in einem jungen Alter schon lernen dürfen, dass wir etwas abgeben dürfen. Und es ist genau dieses Bild zwischen uns und Gott. Und ich möchte jetzt mal die Frage stellen, wenn wir uns als Kinder Gottes sehen, wie viel Pommes kann Gott uns kaufen? Wie ist seine Kapazität? Stellt euch vor Augen, heißt es in 5. Mose 10, Vers 14, dem Herrn, eurem Gott, gehört der Himmel und alle Himmelswelten und die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Gott gehört einfach alles. Er ist mehr und hat mehr, als wir uns vorstellen können. Er kann dich nicht nur mit Pommes, er kann dich auch noch mit Currywurst und mit anderen Sachen überhäufen. Ja, er kann so viel geben und auch mit Dingen, die du wirklich brauchst. Wie ist das als Erwachsene? Sind wir nicht als Erwachsene ähnlich wie die Kinder und haben manchmal das Problem, dann doch von dem zu teilen, obwohl wir theoretisch wissen, dass Gott alles hat? Weißt du, bei mir ist das so, wenn ich in einem Restaurant bin und da gibt es vielleicht irgendwo so eine Platte, wo man sich die Sachen teilen kann, da kannst du eigentlich alles haben. Aber sobald das auf meinem Teller gelandet ist, ne, da ist das nicht mehr mit eben stehlen, dann kriegst du was auf deine Finger. Ich mag das nicht, wenn du was von meinem Teller runternimmst. Und das ist ja symptomatisch für unser Wesen. Wir mögen es nicht, wenn jemand etwas von unserem Teller runternimmt. Am liebsten sollen die noch was drauf tun. Die Frage ist auch, wie viel Pommes könnte ich mir kaufen? Ich könnte mir ja auch für 1000 Euro Pommes kaufen und mich überhäufen damit. Darum geht es doch überhaupt nicht. Sondern es geht eigentlich darum, was die Bibel sagt in 5. Mose 8, Vers 18. Erinnert euch vielmehr daran, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gegeben hat, all diesen Wohlstand zu erwerben. Denn er hält sich an den Bund, den er euren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hat. Und er tut es bis heute. Durch wen haben wir den Wohlstand? Durch wen kann ich mir die Pommes kaufen? Wessen Luft atme ich? Wessen Wasser trinke ich? Welche wunderbare Natur ist um mich herum, in die ich schaue? Wem gehört sie? Wer hat dich geschaffen? Wer hat deinen Verstand geschaffen? Wer hat dir Gaben gegeben? Wer hat dir Weisheit gegeben? Wer hat dir all die anderen Dinge geschenkt? Wenn wir uns daran erinnern, dass es von Gott kommt und dass er uns die Möglichkeit gibt, dadurch etwas zu gewinnen, etwas zu bekommen, dann bekommen wir eine andere Perspektive. Und woher kommt dann immer noch diese kleinliche Einstellung, diese Habsucht, diese Gier, die Raffgier? Und das kommt tatsächlich durch uns. Das kommt aus uns. Das kommt nicht nur aus der Umgebung, das kommt aus uns. Wir werden schon so geboren, dass wir von Natur aus egoistisch sind, dass wir nur an uns denken. Egoistisch zu sein, musst du nicht lernen. Schau dir dein kleines Kind an, das kann das schon richtig gut. Das hat es nirgendwo in keiner Schule gelernt. Das kann es einfach. Wir kommen so auf die Welt und das ist unsere menschliche Natur. Und verantwortlich dafür Ob wir geizig oder großzügig sind, ist nicht die Höhe unseres Bankkontos, sondern es hat einzig und allein was mit unserer Einstellung und mit unserem Herzen zu tun. Mit dem Herzen, was in uns ist, das Herz, was es uns schwer macht. Und meine Aufgabe als Pastor dieser Gemeinde ist es, auf die Gemeinde zu achten. Ein Bild, was die Bibel uns gibt für die Kirche, ist das Bild eines Hirten und der Herde. Und es soll kein Schaf gestohlen werden. Und das Stehlen hat immer etwas mit unserem Herzen zu tun. Wenn unsere Herzen gestohlen sind, dann sind wir weg. Das hat immer etwas damit zu tun, dass unser Herz woanders hingeht. Und meine wichtigste Aufgabe ist es, mich um die Herzen der Kirche zu kümmern, um die Herzen der Einzelnen, um mein Herz und um das Herz von jedem Einzelnen, der da ist, dass niemand unser Herz angreift und stiehlt. Und wenn eine Sache das Potenzial hat, unsere Herzen zu stehlen, dann ist es Geld, Besitz und Gier. Es geht darum, dass unsere Herzen Gott gehören. Und wie das geht, wie wir unsere Herzen Gott zur Verfügung stellen, das finden wir in der Bibel. Die Bibel beschreibt uns ganz genau, wie wir unsere Herzen ausrichten und wo auch die Gefahren sind. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir unsere Herzen an etwas anderem ausrichten. Und Geld hat immer das Potenzial, unsere Herzen anzulocken und zu stehlen. Und Jesus drückt das so ganz drastisch aus. Er sagt, wir haben zwei Chefs. Es gibt zwei Chefs auf dieser Welt. Und er benennt die auch sehr deutlich. In Matthäus 6, Vers 24, kein Mensch ist in der Lage, sich für zwei ganz verschiedene Auftraggeber einzusetzen. Er wird entweder den einen bevorzugen und dessen Aufträge schnell und zuverlässig ausführen oder die des anderen. Nur einen von beiden wird er, wenn es darauf ankommt, ernst nehmen. Den anderen wird er vernachlässigen. Ihr könnt keine Diener Gottes sein, wenn ihr gleichzeitig der Macht des Geldes, dem Gott Mammon, verfallen seid. Oder in einer anderen Übersetzung der Neuen Genfer heißt es, ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und Mammon ist ein aramäisches Wort, das steht einfach nur für Geld und Besitz. Ihr könnt nicht Geld und Besitz dienen und zugleich Gott. Und ich möchte das auch nochmal deutlich hervorheben. Wir können nicht dem Geld dienen und zugleich Gott. Es geht gar nicht darum, ob wir Geld haben oder nicht, sondern die Frage ist, wem wir dienen, wer unser Herz hat. Entweder hast du Geld oder das Geld hat dich. Ganz einfach. Einem von beiden wird unser Herz gehören. Entweder Gott oder dem Geld. Und dieser Selbstsucht, die wir haben, Dinge haben wollen. Es geht um die Geldliebe. Es geht gar nicht um das Geld selber. Es geht um die Geldliebe. Jesus stellt einzig und allein die Frage, wer beherrscht dich? Wer ist dein Herr? Wer ist dein Chef? Diktiert dein Geld, deine Geldliebe dein Leben? Oder darf Gott durch sein Wort, durch seine Liebe, durch sein Wesen dein Leben diktieren und leiten? Bei wem ist dein Herz? Und Jesus verurteilt einfach nicht Geld und Besitz. Er erwartet von uns nicht, dass wir sprichwörtlich arm wie eine Kirchenmaus sind. Geld ist etwas Gutes in unseren Händen. Mit Geld können wir etwas Gutes tun. Mit Geld können wir Dinge bewirken. Und wir brauchen als Kirche auch Geld, um gute Dinge zu tun. Ich werde hoffentlich in 2 Wochen eine richtig schöne Sache vorstellen können, wo wir einfach sagen können, wow, hier können wir mit Geld sowas Großartiges machen. Da habe ich richtig Lust zu. Mit Geld können wir viel erreichen und ohne Geld eben wenig. Geld ist nicht das Problem, das Jesus anspricht. Er spricht die Herrschaft an. Er sagt, du bist unter einer falschen Herrschaft, wenn du dem Geld dienst. Er verurteilt die Geldliebe. Denn die Liebe zum Geld, heißt es in 1. Timotheus 6, Vers 10, ist die Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Also Jesus sagt es nochmal, er sagt, du darfst nicht dem Geld dienen und dann glauben, du kannst Gott dienen. Und hier heißt es, wenn du dem Geld dienst oder der Geldliebe dienst, dann bringst du nur Unheil, du bringst nur Elend und Schmerzen über dich. Und da drin steckt die Wurzel von jedem Bösen und von jedem Übel, wenn wir der Geldgier verfallen sind und wir bringen bitteres Leid über uns und über andere. Die Frage ist, darf Gott deine Nummer eins sein oder ist Geld deine Nummer eins? Und wenn wir über Großzügigkeit reden, dann spreche ich einfach auch über diesen Teil, weil das der Feind von Großzügigkeit ist. Es gibt nur eins, Geldliebe oder Großzügigkeit. Und das heißt nicht, dass ich mein Geld hasse, sondern es ist einfach, ich kontrolliere es. Es kontrolliert nicht mich. Und dann sind wir bei der Kultur des Himmels. Die Kultur des Himmels ist eine andere als die Kultur, mit der wir umgeben sind und wo wir durch die Medien, durch vielleicht unsere Mitmenschen, durch viele Menschen immer so hören, sieh zu, was du kriegen kannst. Nimm und du hast, ne? Das ist so das Credo. Und die Bibel sagt immer, gib und du hast. Gib einfach das, was du hast und du wirst haben. Du wirst mehr haben. Die Kultur des Himmels ist anders. Und damit wir die Kultur des Himmels leben können, brauchen wir ein Vorbild. Ich glaube, um Großzügigkeit zu leben, brauchen wir erstmal ein Vorbild, um uns vorzustellen, was das bedeutet. Und das beste Vorbild, was wir finden können, ist der Vater im Himmel. Und die zweitbesten Vorbilder, die wir finden können, sind Menschen, die das verstanden haben und die großzügig leben. Ich erinnere mich da an meine Großmutter. Ich glaube, sie war der großzügigste Mensch, den ich kenne. Kleine Rente, Mini-Wohnung, nichts Besonderes, aber immer am Geben. Also ich habe kaum jemanden gesehen, der so viel verschenkt und so viel gegeben hat wie sie. Und das bleibt hängen. Und das bewegt unsere Herzen. Menschen, die großzügig sind, bewegen unsere Herzen. Sie machen was mit uns. Und wenn wir uns den Vater im Himmel anschauen, dann soll er auch unser Herz bewegen. Es soll etwas mit uns machen. Wenn es zum Beispiel im Römer 8, Vers 32 heißt, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns in Christus gab, wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Gott hat nicht mal seinen eigenen Sohn zurückgehalten. Er hat ihn ans Kreuz genagelt. Er ist als Verbrecher dort gestorben, obwohl er nie eine Sünde getan hat. Und er hat ausgerufen am Kreuz nicht, ihr seid alle verflucht und ich hasse euch, sondern er hat ausgerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat alle eingeladen, die sich abmühen, die vielleicht der Geldgier verfallen sind, die sonstigen Dingen verfallen sind und hat gesagt, kommt zu mir, wenn ihr euch abmüht, wenn ihr unter eurer Schuld leidet, wenn ihr unter den Lasten des Lebens leidet, kommt zu mir, ich werde euch Ruhe geben. Ich werde dir Frieden geben. Ich werde dir überfließendes Leben geben. Deswegen ist der Sohn Gottes gekommen, um uns Leben zu geben. Gottes Wesen ist Großzügigkeit. Er hat alles freiwillig gegeben, ohne Gegenleistung. Er hat gar nicht danach gefragt, ob du eine Gegenleistung geben wirst oder nicht. Er hat schon mal seinen Sohn geopfert, so sagt das Wort Gottes uns, als wir noch seine Feinde waren. Der himmlische Vater ist unfassbar großzügig. Und ich darf dir eins sagen, wir werden es niemals schaffen, ihn in seiner Großzügigkeit zu übertreffen. Gott wird immer großzügiger sein. Und zwar unendlich viel großzügiger als der großzügigste Mensch, der je auf dieser Erde lebte oder noch leben wird. Und vom großzügigsten im ganzen Universum lernen wir. Wir sind nach seinem Vorbild geschaffen. Wir sollen auch dieses Wesen haben. Wir sollen auch diese Kultur des Himmels haben. Und die erste Gemeinde, die hat das beherzigt. Die lebte sehr großzügig. Die haben ihre Zeit, ihr Geld, einfach alles eingesetzt, um Gott zu ehren, um Menschen zu dienen, um so zu leben, wie sie Jesus erlebt haben, als er hier auf dieser Erde war. Und damit wir großzügig sein können, will Gott uns segnen. In 1. Mose 12, Vers 2 heißt es, ich will dich segnen und ich will dich zum Segen für andere machen. Er gibt uns aus seinem Reichtum, ja, Gott, dem alles gehört, dem jeder Stern gehört, jedes Atom auf dieser Welt, jedes Haar auf dieser Welt, alles gehört ihm. Jeder Goldklumpen, jeder Diamant, ja, jeder Aktienfonds, egal an was du denkst, alles gehört Gott. Und er will dich segnen aus seinem Reichtum. Und dann schaut er, wenn er uns segnet, was wir daraus machen. Und das hat was mit Großzügigkeit zu tun. Es geht darum, etwas mit dem zu machen, was Gott uns geschenkt hat, was er uns zur Verfügung stellt. Sein Plan ist, dass ein Segensstrom von Gott zu uns kommt und dieser Segensstrom weitergeht, dass der nicht versiegt in uns. Es beginnt damit, dass Gott uns segnet. Er gießt einfach ein in dein Leben, in mein Leben. Er gießt ein und er gießt ein. Irgendwann ist ja dieses Glas voll. Und dann entscheidet sich, behalten wir diesen Segen für uns? Was ist, wenn Gott uns noch mehr segnen will, was seinem Wesen entspricht? Er spricht von überfließendem Leben. Im Johannes 10, Vers 10 heißt es, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und nicht nur ein volles Glas, sondern im Überfluss. Im Überfluss sollen wir es haben. Und dann gießt Gott ein und es kann überfließen, es kann weiterfließen. Es fließt und fließt und hört nicht mehr auf. Das ist sein Plan. So möchte er mit uns umgehen. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann sagst du, okay, ich kann das Glas sogar auskippen und es wird wieder voll werden. Auch wenn es vielleicht gerade mal nicht nachkommt, ich weiß, Gott wird wieder nachgießen. Ich werde einfach das weitergeben, was ich habe. Und dann ist Platz da für neuen Segen. Und Gott segnet uns so sehr, dass wir das gar nicht aushalten, dass wir das gar nicht fassen können, dass es überfließt, so wie in diesem Bild zu sehen. Und wir haben es in der Hand, wie weit der Segen fließt. Wir haben es in der Hand, wo du Stopp machst. Wenn du geizig bist, wenn du gierig bist, wenn du die Dinge für dich behältst, dann wird dein Level bis zu einem bestimmten Punkt steigen und nicht weiter. Aber wenn du den Hahn aufdrehst und es überfließen lässt und weitergibst, dann kann Gott durch uns auch andere Menschen segnen. Nicht nur finanziell, sondern in jeder Hinsicht. Und deswegen müssen wir uns mal die Frage stellen, was wollen wir sein? Wollen wir eine Flasche sein oder ein Glas? Weil wenn wir eine Flasche sind, dann gießen wir uns ein in andere Menschen. Ne? Wolltest schon immer mal eine Flasche sein, ne? Dann gießen wir uns ein in andere Menschen mit allem, was Gott uns gegeben hat. Und vielleicht ist die Flasche wirklich die Flasche, die leere dann. Dann ist sie leer. Und dann gehen wir zu Gott und er füllt uns wieder auf. Er füllt auch deine finanziellen Ressourcen wieder auf. Du kannst da nicht hingehen und sagen, so, jetzt habe ich alles weggegeben und Gott, jetzt musst du natürlich machen. Ich habe das gehört, der Michael sagt das. Nein, nein, Gott macht es schon auf seine Weise. Aber am Ende, wenn du treu bist und von Herzen gibst, wirst du merken, dass Gott dich nicht im Stich lässt. Wer Gott an erste Stelle setzt, wird niemals zu kurz kommen. Das kann ich dir einfach nur sagen. Wir werden nicht zu kurz kommen. Und darum geht's. Großzügigkeit ist derjenige, der ausgießt. Der ist großzügig. Darum geht's. Deswegen rede ich so lange darüber, dass wir dieses Bild vor Augen haben, dass wir das nie vergessen. Und sagen, ich will nicht nur ein Becher sein, der sammelt, sondern ich will ein überfließender Becher sein oder noch besser sogar eine Flasche, deren Zweck es ist, den Inhalt auszugießen, auszugießen, auszugießen. Deshalb sagt auch Jesus in Lukas 6, Vers 38, gebt großzügig und es wird euch gegeben werden. Ein wirklich gutes Maß, so wie ein Weizen, der gerüttelt und zusammengedrückt wird und dann sogar noch aus dem Behältnis überläuft. So wird euch das Gute in den Schoß geschüttet werden. Ja, es ist so. Mit diesem Maß, mit dem ihr andere messt, werdet ihr auch selbst gemessen werden. Wir haben es in der Hand. Drehst du den Hahn zu, ist Ende. Gott wird den Hahn nicht zudrehen von seiner Seite aus. Das sind immer wir. Durch unsere Entfernung von Gott, indem wir uns entfernen, indem wir am Ziel vorbeileben, indem wir unsere Herzen stehlen lassen von irgendwelchen Dingen, dann werden wir den Segensstrom möglicherweise abstellen. Aber wenn wir aufrichtig sind und sagen, Gott, ich gebe das, was ich habe. Ich gebe etwas und ich investiere. Großzügigkeit bedeutet investieren. Investieren in dein Leben und in das Leben anderer. Hebräer 13, Vers 16. Hört nicht auf, Gutes zu tun und andere großzügig mit in euer Leben einzubeziehen oder mit ihnen zu teilen. Denn solche Opfer sind letztlich diejenigen, die Gott wohlgefällig sind. Mit anderen zu teilen, das gefällt Gott. Und hier reden wir irgendwann auch nicht mehr über den Zehnten. Ich glaube, nächsten Sonntag geht es ein bisschen um den Zehnten. Hier reden wir um Opfer. Hier reden wir um etwas, das uns was bedeutet, was vielleicht wehtut, wenn ich es weggebe. Ich gieße aus und sage, dann bin ich ja leer und dann habe ich Durst. Der andere ist gesättigt und ich habe Durst. Aber so ist das nicht. Hört nicht auf, das zu tun. Hört nicht auf, sagt uns die Bibel. So etwas gefällt Gott. Großzügigkeit ist wie ein Samen, den du in andere hineinlegst. Du nimmst etwas von dir und legst es in andere hinein und du weißt nicht, was Gott daraus macht. Der kann das Zehnfache, das Hundertfache, das Tausendfache daraus machen. Ich habe manchen Euro gesehen, den wir gespendet haben im Ausland, was damit passiert ist. Und ich kann manchmal sagen, jeder Euro rettet ein Menschenleben. Da ist so viel Dynamik und so viel Power dahinter. Und wenn du dann mal mit solchen Menschen sprichst, die vielleicht, wie ich das in Sibirien erlebt habe, aus dem Drogenmilieu kommen, völlig besoffen über Jahrzehnte ihr Leben gefristet haben und dann auf einmal kommt die Güte Gottes in ihr Leben und sie werden total verändert, gehen zur Bibelschule, gründen eine Kirche, sind ein Segen für Hunderte von Menschen. Was für eine Investition, die wir getätigt haben oder die andere getätigt haben, dadurch, dass sie großzügig gedacht haben, was dadurch passieren kann. Dein Lohn wird nicht aufhören und das wirst du in der Ewigkeit alles sehen. Ja, dann wirst du noch sagen, Mensch, hätte ich doch noch mehr gegeben. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich noch viel mehr großzügig gegeben und wäre nicht so kleinlich gewesen. Wir werden überschüttet werden, auch im Himmel, mit einem Lohn, den wir uns nicht vorstellen können. Gott ist doch nicht geizig und kleinlich. Wir nehmen etwas von unserem Besitz, von dem, was wir haben, von unserer Zeit, von unserem Wissen, von unserem Geld, egal was wir haben, und wir investieren es in andere. Wir segnen andere und werden dabei selbst gesegnet. 2. Korinther 9, Vers 10. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und das Brot zu essen gibt, der wird euch auch mit dem Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Also hier spricht die Bibel eindeutig von dieser Saat. Großzügigkeit ist eine Saat, die wir geben, die wir in andere investieren. Und diese Saat wird Gott segnen. Und das hat was mit unserem Herzen zu tun und nicht mit unserem Bankkonto. Es hat nicht was mit dem Füllstand der Flasche zu tun, sondern mit der Einstellung, ich bin eine Flasche, mein Zweck ist, ausgegossen zu werden und nicht das zu behalten. Mein Zweck ist, dass ich das, was in mir ist, ausgieße. Wenn dir das Wort Flasche nicht gefällt, dann stell dir einen Krug vor. Das ist biblisch, ne? Und Gott gibt uns jede Menge Samen, das steht hier. Er wird euch mit dem Samen versorgen. Gott erwartet nicht, dass du etwas gibst, was du nicht hast, sondern er schaut, was machst du mit deinem Samen? Und dann dürfen wir so ein Glas werden, was voll wird und irgendwann überfließt. Und alles, was du weggibst, ist ein Samen. Das ist die Voraussetzung für die unendlichen Quellen Gottes, dass du weitergibst. Und wir können Großzügigkeit lernen und wir müssen Großzügigkeit lernen. Im Hinblick auf unser Geld, auf unsere Zeit. Manchmal ist, je nachdem wie das ist, ja, wenn du gut verdienst, dann hast du vielleicht keine Zeit. Und wenn du gerade keine Beschäftigung hast, dann hast du vielleicht viel Zeit, aber wenig Geld. Beides ist sehr wertvoll. Zeit zu investieren und unsere Finanzen zu geben. Auch unsere Weisheit weiterzugeben. Das, was wir gelernt haben, was wir können, in Menschen hineinzugeben. Mir ist es so wichtig, dass ich Leiter in dieser Kirche begleite und ihnen helfe, dass sie noch bessere Leiter werden als ich. Und das hat jetzt erstmal gar nichts mit Geld zu tun, sondern einfach mit Zeit und dass ich das teile, was in mir ist. Dass du deine Begabungen einsetzt. Ja, wir hatten letzten Sonntag so einen richtigen intensiven Next Steps, wo wir alle drei durchgemacht haben, wo man die Kirche kennenlernt, wo man sich selber kennenlernt. Und da sind Menschen dabei, ganz viele gewesen, die ein Stück mehr ihre Begabungen kennengelernt haben. Und jetzt geht es darum, die auszugießen und zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal, was ich damit mache. Und das Gleiche gilt auch für unser Gebet und für unseren Glauben. Das sind Dinge, die wir ausgießen dürfen. Wir dürfen unser Gebet ausgießen über Menschen und über die Kirche und über die Menschen, die um dich herum sind, über deine Familie, über deinen Chef, über deine Mitarbeiter, über deine Schulkollegen oder wer auch immer. Wir dürfen dafür beten. Gott kommt es nicht auf die Höhe der Gabe an, heißt es in 2. Korinther 8, Vers 12, sondern auf unsere Bereitwilligkeit, unser Herz. Er freut sich über das, was jeder geben kann und verlangt nichts von uns, was wir nicht haben. Ich träume von einer Kirche, die das tut. Die nicht auf ihr Bankkonto schaut, die nicht auf ihr Zeitkonto schaut, sondern die anfängt, bereitwillig zu geben. Bereitwillig Dinge zu tun. Und hier sind so viele, die das schon getan haben, die das tun, die das auch als Gewohnheit haben. Sonst wäre dieses Haus nicht da, sonst wären viele andere Dinge nicht da, weil Menschen gegeben haben, hier gearbeitet haben über Jahre, hier investiert haben. Manche haben vielleicht auch ihr Häuschen vererbt oder andere Dinge getan, weil sie sagen, das ist der Same, der im Reich Gottes weiter floriert, wenn ich nicht mehr da bin. Und ich träume von einer Kirche, die großzügig ist. Und wenn ich davon träume, dann muss ich doch als Person selber großzügig sein und vorangehen. Ich werde doch niemals das erleben in unserer Kirche, wenn ich das nicht selber lebe und das nicht selber für mich in Anspruch nehme. Das heißt, wenn ich hier vorne stehe, dann steht hier jemand, der das lernen musste und der das immer noch lernt, großzügig zu sein. Und Gott stellt uns immer wieder auf die Probe. Da kommen dann auf einmal Opfer, wo du denkst, naja, das ist jetzt aber ein bisschen mehr als das, was ich sonst gebe. Weißt du, von Natur aus bin ich ein sehr, wie soll ich mal sagen, finanzorientierter Mensch, der es geliebt hat, als Kind auf sein Sparbuch zu gucken, der genau weiß, wie es an der Börse geht und dieses und jenes und der diese ganzen Abläufe kennt und sich da im Grunde ewig mit beschäftigen könnte. Ich schaue mir jeden Angebotsprospekt vorher durch, bevor ich zum Einkaufen gehe, damit ich bloß nicht zu teuer einkaufe. Ist ja auch nicht verkehrt, man muss ja nicht mehr Geld ausgeben. Die Frage ist immer, welche Absicht ist dahinter? Geht es darum, geizig zu sein oder geht es darum, unser Geld gut zu verwalten? Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Und der Running Gag bei uns in der Familie ist immer das Zewa-Tuch. Ja, wir nutzen als Servietten häufig Zewa-Tücher. Ich habe irgendwann festgestellt, die sind alle viel zu groß, die braucht man gar nicht in der Größe, also reiße ich die einmal durch. Und meine Familie ärgert mich und frotzelt mich dann immer, wenn ich das mache. Also von Natur aus würde ich lieber sammeln als geben, weil das entspricht so meiner Natur. Und Gott hat mir klar gezeigt, Junge, da können wir ein bisschen was an deiner Haltung ändern. Es geht darum, großzügig zu sein. Als erstes durfte ich lernen, Zeit zu geben. Richtig viel Zeit. Ich hatte einen richtig vollen Managerjob und bin dann ehrenamtlicher Gemeindeleiter geworden und habe lernen dürfen, mit meiner Zeit zu haushalten und die Zeit an die erste Stelle zu setzen. Das Zweite, was ich lernen durfte, ist Geld. Weil ich habe schon immer Gott gegeben, aber wenn du viel verdienst, ist es nicht einfacher zu geben. Glaub mir das. Die Summen werden auf einmal größer. Und du darfst lernen, dich von großen Summen zu trennen und zu sagen, hey, in Gottes Reich sind sie besser aufgehoben als auf meinem Bankkonto oder wenn sie irgendwie sich da ansammeln und irgendwann verschimmeln. Und dann hat Gott meinen Glauben auf die Probe gestellt. Okay, das mit der Zeit klappt einigermaßen, das mit dem Geben klappt einigermaßen. Jetzt stellen wir nochmal deinen Glauben auf die Probe. Wenn das Geld nicht mehr so fließt, kannst du das dann immer noch? Kannst du dann immer noch großzügig sein? Weil es ist ja einfach, wenn das Bankkonto sich immer schön auffüllt, auch was zu geben. Und ich habe dann, weil Gott mir das so gezeigt hat, meinen Job aufgegeben. Und hier, das hatte ich ja am Anfang gesagt, keine volle Stelle, sondern nur eine Teilanstellung angenommen. Und vor 2 Jahren oder so sprach Gott dann nochmal und sagt, ach weißt du Michael, hier in der Kirche, da werden noch so viele Dinge gebraucht für die Jugend, für die Kinder und so weiter. Wie wäre es denn, wenn du noch etwas abgibst? Und das hat ja nichts mit meinem Kontostand zu tun, sondern mit meinem Herzen. Darum geht es Gott. Er sorgt dafür, dass das Konto aufgefüllt wird, wenn wir mit unserem Herzen auf der richtigen Spur sind. Und was ich heute mache, ist mit wenig Geld viel bewirken. Und darum geht's. Ich weiß noch, als ich meinen Beruf aufgegeben habe, da sprach ich mit einem anderen Leiter und er sagte mir, Michael, Gott wird dich erstmal für eine Weile kalt stellen und dann wird er dich unfassbar segnen. Und ich habe immer nur gedacht, naja, die erzählen das immer so, aber so ist es. Gott nimmt uns mal raus, Gott zeigt uns, was wirklich wichtig ist und dann kannst du geben. Und es kommt nicht auf die Höhe meines Kontos an. Das ist heute ein anderes als damals. Es kommt auf die Offenheit meines Herzens an. Das Worship-Team kann gerne kommen. Ich würde gerne uns einladen, diesen Segen auch zu teilen. Und das, was ich mache, ist nicht dein Weg. Du musst das nicht so machen wie ich, auf gar keinen Fall. Du musst das tun, was Gott zu dir sagt. Das tun, was für dich dran ist. Und das kann was ganz anderes sein. Gott hat wahrscheinlich einen ganz anderen Weg für dich als für mich. Aber Gott hat so in 3 Stufen das geprüft. Erst meine Zeit, dann mein Geld und dann meinen Glauben. Und ich weiß nicht, was danach kommt. Gott wird weiter prüfen. Gott wird weiter schauen. Bin ich bereit, großzügig zu geben, auch wenn die Umstände sich verändern, wenn es nicht so gut aussieht? Und die große Frage, die ich uns allen stellen möchte, ist: Wie willst du leben und wem willst du dienen? Willst du ein Leben im göttlichen Segen haben, wo wir wahrscheinlich alle immer Ja sagen, natürlich wollen wir das, aber bist du bereit, dann auch diesen Preis dafür zu bezahlen, dein Herz nicht an die falschen Dinge zu hängen, sondern dein Herz an Gott zu hängen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Willst du mal einen Lohn bekommen, der ewig ist? Oder willst du dich mit dem zufrieden geben, was du hier auf dieser Erde erwirtschaftest und dann dein Nachkommen hinterlässt? Wem willst du zuhören? Das ist sehr wichtig, wem wir zuhören. Wollen wir gierigen Menschen zuhören, die uns immer nur einreden, wir machen das falsch? Glaubst du, dass mir Leute abgeraten haben? Die haben gesagt, Michael, mach das nicht. Gib deinen guten Job nicht auf. Mach das nicht, das macht man nicht. Das ist doch ein Lottogewinn, wenn man so einen tollen Job hat. Ja, ich hätte darauf hören können. Dann wäre ich dieses Glas, was eben bis zu einem bestimmten Level voll ist. Und ich wäre sicherlich auch ein Segen, ganz bestimmt. Aber so darf ich noch großzügiger leben und hoffentlich noch mehr Samen ausstreuen als vorher. Wer darf dein Herz prägen? Willst du gierigen Menschen zuhören und sie prägen dein Herz, oder hörst du Gott zu und er prägt dein Herz? Gott braucht unser Geld nicht. Wir müssen es lernen, unser Geld zu teilen. Und da bin ich beim Punkt. Ja, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt mehr Geld einsammeln. Ja, wir brauchen mehr Geld, das stimmt. Aber darum geht es mir heute überhaupt nicht. Es geht mir darum, dir vor Augen zu führen, wie wichtig es ist, großzügig zu leben. Großzügigkeit ist nicht die Frage des Kontostandes, sondern immer deines Herzens. Und denk daran, so heißt es in 2. Korinther 9, Vers 6, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Und dazu möchte ich uns aufrufen heute. Ich weiß nicht, ob das dein Herz bewegt hat, ob du dich angesprochen fühlst. Du sagst, ich möchte ein Leben im Überfluss leben. Ich möchte ein richtiger Krug oder eine Flasche werden oder zumindest ein Becher, der überfließt, der einfach nicht mehr das für sich behält. Und ich will teilhaben an dem göttlichen Segen und ich will ihn vor allem teilen. Und das Teilen kommt manchmal vorher. Wir müssen erstmal was weggeben, damit Gott was nachgießen kann. Und wenn du das möchtest, möchte ich gerne für dich beten, dass dir das gelingt, dass dein Herz verändert wird, dass deine Gedanken sich wegbewegen von den Sorgen vielleicht um Versorgung und dieses und jenes hin zu einem Versorger, der uns versorgt, der mehr hat, als wir uns vorstellen können, der in der Lage ist, mehr zu tun, als wir bitten und auch nur ansatzweise in unser Hirn reinkriegen. Gott kann viel mehr tun. Wenn du das möchtest, dann darfst du einfach aufstehen und ich möchte für dich beten. Und wenn du zu Hause bist oder wo du auch immer gerade bist, online dabei, ich bete gerne für dich. Steh doch mit auf. Ja, bleib nicht einfach sitzen und denk, naja, das wird schon irgendwie. Gott will auch dich dort ganz besonders segnen. Jesus, wir stehen alle vor dir und wir bekennen und ich bekenne, dass ich ein selbstsüchtiger Mensch bin, der immer nur auf seinen Vorteil schaut. Außer du kommst in mein Leben, außer du kommst in unser Leben hinein und richtest unseren Blick auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, auf Jesus. Jesus, komm du in unser Leben, in jedes Leben, was jetzt hier steht und was sich ausstreckt nach dir. Wir wollen erfüllt werden mit deinem Geist, mit deiner Gnade, mit deinem Segen und möchten diesen Segen weitergeben Herr, auch wenn das Bankkonto sich nicht auffüllt, so werden wir dennoch ein Segen sein können. Wir werden dennoch die Dinge geben, Herr. Wir werden dennoch das tun, was du uns sagst. Und du wirst uns auf vielfältige Weise segnen, hier und in der zukünftigen Welt. Ich danke dir dafür. Ich segne jeden Einzelnen hier und bitte dich um deine Kraft und um deine Gnade. In Jesu Namen. Amen.